Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 154. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Gestern traf ich in Frankfurt am Main Bernhard Müller, der nicht nur jahrelang den von ihm mitentwickelten Solarkocher Kundu K und andere mit einer eigenen Firma verkauft hat, sondern wir kennen ihn auch als den Autor des umfassendsten Solarkocher-Handbuchs, das bisher auf Deutsch erschienen ist. Heute erzählt er uns seine Geschichte.
Ja, ich bin Bernhard Müller, 47er Jahrgang. Ich hatte von 1996 bis 2012 die Solarkocher herstellende Firma Müller Solartechnik in Rheinland-Pfälzischen Offenheim geleitet, bin dann in Rente gegangen. Zurzeit verbinde ich diejenigen, die was zu geben haben, mit denjenigen, die was brauchen.
Mhm. Schön. Wo fängt deine Solarkocher-Geschichte an? Wann bist du zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen?
Das war im Jahr 1996. Da wurde, das war so die Zeit, als das Internet aufkam, und da wurde ich auf die Boxkocher, auf die solaren Boxkocher aufmerksam. Und fing dann auch gleich an, die herzustellen und zu vertreiben, und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und dann habe ich in Hamm bei einer Messe gesehen, dass die Nichtregierungsorganisation EG Solar einen Parabolkocher ausgestellt hatte. Und dann fing ich an, auch einen eigenen Parabolkocher aus Pappdeckel zu entwickeln, der als Bausatz vertrieben wurde, und das lief also auch ganz gut. Und dann kam ich also so mit immer mehr Leuten in Kontakt, und das ist eigentlich der Werdegang.
Mhm. Diese Boxkocher, die du als erstes hergestellt hast, hast du da einfach nur eine Geschäftsidee drin gesehen, oder hattest du sowieso schon irgendwie mit ich sag mal, Entwicklungshilfethemen und Ähnlichem zu tun gehabt? Oder was war so die, warum hat es da bei dir gezündet?
Es hat bei mir gezündet, weil ich eine bessere Welt haben wollte. Es war also nichts anderes war dabei, außer technische Faszination.
Mhm. Okay. Hattest du damals schon diese Firma Müller Solartechnik dann gegründet, um diese Boxkocher zu machen?
Exakt, im Jahr 1996.
Ja, okay. Und dann hast du ja auch im Laufe der Zeit angefangen, selber Kocher zu entwickeln.
Richtig. Ja. Also der Boxkocher war ja meine erste Entwicklung.
Das heißt, du hast nicht nur einen nachgebaut, sondern den auch selber noch ein bisschen modifiziert.
Den habe ich selber modifiziert, weil es ist ja so, man kann nicht immer nur ein Modell ständig bauen, weil immer bessere Materialien verfügbar sind, und man muss auch ständig seine Produkte verbessern, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Ja. Und der ähnelte so in seiner Bauart dem, was man so als Urlaubkocher kennt, oder war der ganz anders?
Der war so ähnlich wie der Ghosh-Kocher, wie sie in Indien hergestellt werden.
Also, beschreib den mal so.
Der hat, wie die meisten Boxkocher überhaupt, eine waagerechte Glasplatte gehabt,
ja,
und nicht eine geneigte.
Ja.
Und der Reflektor war seinerzeit ein Glasspiegel. Ja. Zum Anfang war es ein Glasspiegel. Und ganz zum Schluss war es dann ein Acrylglasspiegel.
Mhm. Mhm. Okay. Und dann in der Folge hast du aber auch noch andere Kocher entwickelt.
Ich habe andere entwickelt. Der erfolgreichste war mein Kocher Pilkar, den ich zusammen mit einem Ingenieur aus dem Tschad entwickelt habe.
Mhm.
Der war, oder Kundu K hieß er. Der Boxkocher hieß Pilkar und der andere hieß Kundu K. Das sind Begriffe aus dem Tschad. Das eine heißt Sonnenfoyer und das andere heißt einfach Sonne, Solarkocher.
Mhm.
Und dieser Kundu K wurde das große Erfolgsmodell, weil er war nur aus Karton hergestellt und hatte ein, die Reflektoren waren aus DC-Fix-Folie, mhm, die beiderseitig, die ist zwar etwas teurer, aber ist beiderseitig mit Polyester versiegelt, war also ziemlich wetterfest das Ganze. Und hatte einen mittleren Ständer, um die Parabel und den Topf zu tragen, was ihn also ziemlich leicht machte im Vergleich zu der komplizierten Konstruktion der meisten anderen Parabolkocher, die von zwei Seiten gestützt werden.
Das war, wenn ich mich recht entsinne, ein Parabolrinnenkocher, oder?
Nein, es war ein Parabolkocher, es war eine Reihe,
also
eine Parabel,
ja, Paraboloid.
Hatte einen Durchmesser von 70 Zentimetern und ein Liter Wasser konnte ohne einen mit einer Plastikhülle versehen zu werden in etwa einer Stunde gekocht werden.
Genau, und der hatte aber ein anderes Stativ als diese SK-Solarkocher, die wir jetzt kennen. Ne?
Richtig. Die SK-Solarkocher haben ja ein Chassis, das von beiden Seiten die Parabel hält.
Ja,
und
mit dem Dreibein drunter.
Mit dem Dreibein drunter oder die anderen SK-Kocher halt ganz robustes Gestell,
ja,
mit Rollen teilweise. Und da ging die Achse durch die Parabel durch. Und musste also ziemlich stark gebaut werden, weil in der Mitte ja der Topf noch zusätzlich das Gewicht verstärkt hatte, also ziemlich das Chassis ziemlich belastet hat. Und ich habe zusammen mit dem Japaner Takizawa auch einen Schlitz einfach in die Parabel gemacht und den Ständer in die Mitte versetzt. Also das Chassis kam durch einen Schlitz in der Parabel.
Was ist da der Vorteil gegenüber diesen Dreibeinstativen?
Ja, die ganze Konstruktion wird deutlich leichter und die Mittelachse wird auch nicht so sehr belastet. Und man muss sich das so sehen, dass der Topf direkt über einem senkrechten Ständer steht und fast überhaupt kein Gewicht auf der Achse lagert.
Ja, okay. Und diese Kocher, die hast du hier in Deutschland produziert und dann in alle Welt geschickt, ja?
Die wurden in alle Welt geschickt und das war auch gut zu bewerkstelligen durch die Leichtbauweise mit dem mittleren Ständer. Und aus Karton hat es insgesamt ein Verpackungsgewicht gehabt, von Bruttogewicht von 1,9 Kilogramm. Und es konnten auch nur mit Topf und es konnte mit Standardkartons verfahren werden. Es musste also nicht extra Verpackung hergestellt werden dafür und auch keine Füllmasse für die Verpackung. Es ging also alles ohne Füllmasse und ohne besondere Verpackung zu bewerkstelligen.
Ja, okay.
Also die Kosten für Verpackung und Versand, Füllmasse und Karton, die lagen bei etwa 90 Cent.
Ah, okay. Wie viele hast du davon gebaut?
Es waren etwa 3.300 Stück.
Oh ja, über den Zeitraum von mehreren Jahren.
Ja, über die letzten 10 Jahre, weil zum Anfang wurden ja nur Parabolkocher hergestellt und auch der Kocher Primrose von dem Franzosen Roger Bernard, der wurde in Lizenz hergestellt.
Ja.
Gegen eine Lizenzgebühr, die aber sehr gering war.
Ja, okay, also die hast du auch mitvertrieben.
Richtig.
Okay, so und dann hast du vor rund 2 Jahren das Solarkocherbuch schlechthin veröffentlicht. Ja. Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Also ich empfand es als nötig, weil obwohl es ein sehr gutes Buch gibt von Paul Krämer und Willi Heinzen und noch einem weiteren Autor, war dies aber mehr auf sozioökonomische und sozioökologische Themen ausgerichtet. Meins ist also mehr auf Historie und Technik. Und es hat immerhin auch 240 Seiten. Das Solarkocher-Handbuch bei ePubli erschienen und hat also sehr viele Bilder, die nur in diesem Buch sind.
Ja, die du selber aufgenommen hast.
Teilweise selber, teilweise auch beschafft, auf Reisen um die ganze Welt.
Ja, genau. Wenn man so reinguckt, und also es bildet ja so den Status quo der Solarkocherwelt vor 2 Jahren mit der Vorgeschichte ganz gut ab. Das heißt also, du bist auch viel um den Globus gereist und hast eigentlich so die wichtigsten Akteure auch persönlich kennengelernt, ne? Oder?
Eigentlich schon. Verpasst habe ich von allen, die wichtig sind, nur die Barbara Kerr. Sonst kenne ich alle. Also diejenigen, die jetzt um die 90 sind, die habe ich alle noch kennengelernt. Und auch sind etliche, von denen ich kennengelernt habe, sind schon verstorben.
Ja.
In der Zwischenzeit.
Du bist ja jetzt inzwischen in Rente, hattest du ja auch gesagt, und nutzt jetzt die Zeit intensiver vor Ort zu sein. Also nicht mehr nur von Deutschland aus sozusagen die Kocher in die Welt zu schicken, sondern du fliegst sozusagen selber mit. Welche Eindrücke hast du denn so vom Einsatz der Solarkocher in der Welt?
Eigentlich ist es so, dass die Solarkocher im Großen und Ganzen gut angenommen werden. Es bedarf dafür aber immer einer guten Einführung und einer guten Schulung. Stichwort Seminare. Man muss den Leuten, die sich vom Drei-Steine-Feuer abwenden wollen, einfach genauer erklären, wie das mit dem reflektierten Sonnenlicht so verhält und wie Wärmefallen funktionieren. Und das kann man nicht einfach nur über einen Katalog machen oder übers Internet. Dann würde das nie verkauft werden oder nie verbreitet werden.
Mhm. Wie macht man es denn richtig? Also ich habe in vielen Gesprächen so in den letzten Jahren erfahren, dass also vieles, was so, ich sag mal, die offizielle Entwicklungspolitik war in den letzten Jahrzehnten, letztlich sowas Ähnliches wie Investitionsruinen produziert hat. Das heißt, die haben irgendwo Solarkocher abgeladen und danach haben da die Hühner drinne gebrütet oder so. Also war nicht wirklich nachhaltig erfolgreich. Was wäre denn aus deiner Sicht wirklich nötig oder wo gibt es Best-Practice-Beispiele?
Also der Königsweg ist noch nicht erfunden. Allerdings ist es auch so mein Eindruck, dass diese Investitionsruinen gebaut wurden und noch weiter gebaut werden. Der beste Weg im Moment, der für mich erkenntlich ist, ist der, dass örtliche Institutionen, seien es Nichtregierungsorganisationen oder auch Firmen, unterstützt werden, das zu machen. Wenn die einen Sinn darin erkennen und auch Geld damit verdienen können, dann werden die von sich aus, damit es ihnen weiterhin gut geht, auch die Solarkocher vertreiben und werden dafür sorgen, dass es multipliziert wird. Aber wenn wir von hier aus hergehen, unterstützen ein Projekt, meinetwegen auch vom BMZ, mit Millionen, nur um den Carbon-Zertifikaten hinterher zu hecheln, dann wird es nichts werden, weil die Leute müssen ja geschult werden. Und die Schulung vor Ort muss von lokalen Personen gemacht werden, die Seminare müssen von lokalen Personen, die charismatisch sind, abgehalten werden, die sich auch mit den lokalen Dialekten und Sprachen auskennen.
Wie würdest du so die Bedeutung der Solarkocher im Vergleich zu Solartrocknern sehen? Es wird meistens über Solarkocher geredet, aber ich habe so den Eindruck, Solartrockner sind unterm Strich eigentlich bedeutsamer, wichtiger.
In der Tat ist es so, denn Solartrockner sind von Grund auf sofort zu verstehen. Man erkennt ja die Funktionsweise. Und man versteht auch die Funktionsweise sofort. Deswegen bedürfen sie keiner Einführung. Wenn ich irgendwo ein kleines Modell eines Solartrockners herstelle und einen Kürbis in Scheiben schneide und das, die Scheiben sind bis zum Abend getrocknet, weiß derjenige, wie der in Zukunft das gewinnbringend einsetzen kann. Beim Solarkocher ist es ja so, dass man teilweise 1 bis 2 Tage Seminare machen muss, weil Pyrolysekocher muss man ein einwöchiges Seminar machen, bis die Leute überhaupt verstehen, was da überhaupt passiert in diesem Gerät.
Ja.
Und deswegen ist der Solartrockner an sich die Anwendung Nummer 1 in den Entwicklungsländern. Also davon, ich spreche jetzt nur von den Entwicklungsländern.
Ja.
Und damit können die auch die Nachernteverluste, was im Englischen Post-Harvest Losses heißt, minimieren.
Mhm.
Denn wenn eine Schwemme ist von meinetwegen Mangos oder Papayas, dann muss nicht die Hälfte weggeschmissen werden, weil sie nicht abgesetzt werden kann, sondern kann getrocknet werden und dann zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden.
Mhm. Okay. Wie stellst du dir die ideale Entwicklungshilfe vor? Gibt es sowas?
Die ideale Entwicklungshilfe nach meinem Dafürhalten, nachdem ich mir das jetzt etliche Monate in Afrika angesehen habe, ist so, dass man vor Ort die Organisationen und auch Firmen unterstützen muss. Es ist nicht gut, deutsche oder europäische oder amerikanische Produkte dorthin zu exportieren, die Leute eine gewisse Zeit lang zu überwachen und dann das Projekt enden zu lassen. Das wird nicht zu einem Erfolg führen, weil die Leute müssen ja auch leben. Und genauso wie wir wollen die auch einen gewissen Profit machen, ihre Familie ernähren. Und wenn sich das lohnt und wenn das gewährleistet ist, dann werden sie sich auch für das Produkt einsetzen. Und das Produkt wird dann ein kenianisches sein oder ein tansanisches oder ein ugandisches und nicht ein deutsches Produkt.
Mhm. Wie siehst du so deinen eigenen Weg weiter so in der Solarkocherwelt? Willst du noch ein weiteres Buch schreiben oder das ergänzen?
Ja, ich bin gerade dabei, das Solartrocknerhandbuch zu schreiben. Wann es fertig wird, kann ich noch nicht sagen. Es kann sich länger hinziehen, wahrscheinlich nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich auch durch meine Arbeit in anderen Organisationen, wie zum Beispiel LHL oder Solar Cookers International, auch manchmal gefordert bin.
Mhm. Wie sieht die Arbeit da aus? Was machst du da bei den beiden?
Ja, bei LHL, dann arbeite ich halb beratend und halb lernend mit. Der eine weiß halt das, der andere dasjenige. Bei LHL konzentriert sich alles ein wenig mehr auf das westliche Afrika oder Madagaskar. Ich selbst kenne mich halt in Ostafrika gut aus und dann können wir uns gegenseitig ergänzen, indem wir uns unsere Beobachtungen mitteilen und uns gegenseitig sagen können, was verbessert werden kann. Und ich mache immer, wenn ich in Afrika bin, auch so eine Art Bestandsaufnahme, weil es soll ja nicht so entwickelt werden, was es schon gibt. Mhm. Das wäre ja... Ja. Eine Verschwendung von Ressourcen, dass man hier kluge Leute an irgendwas arbeiten lässt, das es schon gibt.
Ja, genau. Und bei Solar Cookers International?
Bei Solar Cookers International bin ich so eine Art Informationslieferant und auch so insgeheim ein Förderer der afrikanischen Nichtregierungsorganisationen, weil ich den Eindruck habe, dass Solar Cookers International sich hauptsächlich um amerikanische Belange kümmert. Und da bin ich so eine Art Sprachrohr für die Afrikaner.
Okay, dankeschön.
Bitte schön.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.